LoRa International, die eine Welt aus vielen Perspektiven.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Das ist eine Sendung vom Nord-Süd-Forum München hier bei Radio LoRa. Mein Name ist Johanna und ich habe heute wieder einen spannenden Gesprächspartner zu Gast, und zwar Florian Schönbeck vom Kartoffelkombinat e.V. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo Johanna.
So, was machen wir heute? Was haben wir vor? Wir sprechen mal wieder über Nachhaltigkeit. Das ist ja erstmal ein sperriger und schwieriger Begriff für viele Menschen. Der wird oft falsch eingesetzt und viele fragen sich vielleicht zu Recht, geht mich das überhaupt was an oder ist es nicht eher ein Konzept für so eine elitäre Öko-Bubble? Mit diesem Vorurteil wollen wir ein bisschen aufräumen in dieser Sendung und zeigen, dass Nachhaltigkeit durchaus alle angeht und dass Nachhaltigkeit, so wie wir sie verstehen, eben auch sich für globale Gerechtigkeit und für sozialen Frieden einsetzt. Das klingt jetzt erstmal riesig groß. Wir fangen aber ganz einfach an, indem wir unseren Gast kennenlernen. Florian, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du und für welche Initiative bist du heute hier?
Ja, mein Name ist Florian Schönbeck, wie du schon gesagt hast, und ich bestehe hier fürs Kartoffelkombinat. Das Kartoffelkombinat ist eine Genossenschaft und ein Verein, die gemeinsam zum Ziel haben, eine nachhaltige, gemeinwohlorientierte regionale Versorgungsstruktur aufzubauen und möchten quasi eine Alternative zum Supermarkteinkauf darstellen.
Und wie kam das, dass du angefangen hast, dich fürs Kartoffelkombinat zu engagieren? Gab es da einen bestimmten Schlüsselmoment oder hat sich das so ergeben?
Also es war eigentlich so, dass ich wohne mit drei kleinen Kindern mitten in der Stadt am Sendlinger Tor. Und als ich vom Kartoffelkombinat gehört habe, vor 7, 8 Jahren, war das für mich eigentlich, so hat das so wie die Faust aufs Auge gepasst. Also in die Lebenssituation, weil ich eigentlich genau das gesucht habe für meine Innenstadtkinder, irgend so einen Anlaufpunkt auf dem Land, wo man hinfahren kann. Wir haben nämlich eine Gärtnerei, die wir genossenschaftlich betreiben. Und deswegen bin ich da immer weiter reingerutscht und habe mich halt engagiert. Und wie das so ist bei solchen Sachen, dann mittlerweile bin ich da so mit Haut und Haaren drin.
Ja, du hast schon gesagt, Genossenschaft eben, da geht es erstmal um ökologische Landwirtschaft, um auch eine solidarische Landwirtschaft und darum, dass Menschen eben Genossenschaftsanteile erwerben können und dann Gemüse erhalten. Du bist aber heute hier nicht für die Genossenschaft, sondern für den Verein. Kannst du erklären, was da der Unterschied ist zwischen diesen beiden Elementen?
Genau. Also das gemeinsame Ziel ist quasi diese gemeinwohlorientierte Versorgungsstruktur. Und die Genossenschaft ist einmal viel größer als der Verein. Also die produziert wöchentlich Gemüse für bis zu 2000 oder für über 2000 Haushalte und ist also auch ein Wirtschaftsbetrieb. Und gleichzeitig folgt aus dieser Gemeinwohlorientierung und aus dem, was wir so machen, folgen auch gemeinnützige Zwecke. Die verfolgt der Kartoffelkombinatverein, ist wie gesagt gemeinnützig, hat dadurch die Möglichkeit, Fördergelder zu akquirieren und so weiter. Und da bin ich Vorstand in dem Verein.
Und was ist da deine Aufgabe als Vorstand?
Ja, also wir sind kein besonders großer Verein. Also wir haben 150 Mitglieder. Das heißt, als geschäftsführender Vorstand ist man dann so ein bisschen Mädchen für alles und haftet da für alles auch. Aber ich bin auch nur Mitglied des Vorstands zusammen mit meinen drei Vorstandskolleginnen. Und wir machen Förderprojekte, also wir stellen Anträge für Förderprojekte, wir haben natürlich Mitgliedermanagement, was da so zu tun ist in einem Verein und haben auch die Möglichkeit, eigene Projekte zu verfolgen. Und was noch dazu kommt, dass man natürlich auch mit seinen Fähigkeiten und Interessen da landet, das ist bei mir, nachdem ich Informatiker bin, darf ich mich auch um Webseite und alles Mögliche, was da so daraus folgt, auch noch kümmern.
Das ist, glaube ich, eine gute Nachricht für viele Menschen, die erstmal denken, Kartoffeln, da brauche ich sicher einen grünen Daumen. Es werden aber durchaus auch Menschen mit anderen Fähigkeiten gesucht bei euch. Habe ich das richtig verstanden?
Durchaus. Gerade der Verein ist so, sieht sich auch als Ideenlabor oder als Sprungbrett, um Projekte zu verwirklichen. Also wir haben auch durchaus, rufen wir immer unsere Mitglieder wieder auf. Mensch, kommt mit euren Ideen und setzt die gemeinsam mit uns um. Und da sind wir eigentlich auch relativ offen, was wir da machen können, solange es natürlich in unsere Satzungszwecke passt.
Und ist der Verein, sind da so verschiedene Gruppen abgebildet, sage ich mal? Also machen da auch Jugendliche mit und Seniorinnen und Senioren? Oder wie kann ich mir das vorstellen, der Verein, wie ist der aufgebaut? Aus welchen Menschen setzt er sich zusammen?
Ja, wir sind natürlich, wir sind entstanden, als es die Genossenschaft schon gab. Das heißt, unsere Mitgliederschaft ist irgendwie naturgemäß so gewissermaßen rekrutiert sich hauptsächlich aus Genossenschaftsmitgliedern. Das ist einfach durch die Nähe, nicht bloß der Name, sondern einfach durch das, wie wir auch mit den Leuten kommunizieren können, ist das einfach so. Und ich meine, du hast vorhin in der Anmoderation gesagt, Nachhaltigkeit ist was für alle Menschen und wir wollen schauen, dass wir nicht bloß so eine quasi elitäre Ökoblase ansprechen. Da würde ich sagen, sind wir noch nicht so ganz am Ende angekommen. Es ist schon so, dass wir uns über Mitglieder aus allen Schichten freuen, aber halt doch vor allem die, glaube ich, versammeln, die so sich für Ökologie schon interessieren und müssen uns halt immer wieder Gedanken machen, wie wir das schaffen, da rauszutreten.
Das finde ich total toll, dass ihr das reflektiert, auch wenn ihr noch nicht am Ziel angekommen seid. Da können wir gerne später noch ausführlicher darüber sprechen. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, ob du einen nachhaltigen Lieblingsort in München hast. Oder du hast schon gesagt, eben so mit den Kindern zieht es dich auch manchmal nach draußen. Ist das dein nachhaltiger Sehnsuchtsort, sage ich mal, oder gibt es sowas auch innerhalb von München?
Das ist schon ich musste erst überlegen, du hast mir die Frage ja schon vorher geschickt, also ich musste überlegen, was ein nachhaltiger Ort, ob ein Ort überhaupt Nachhaltigkeit sein kann. Also könnte ja eine Bibliothek sein oder sowas, ich würde dann doch einen nennen, der in der Natur ist, und zwar die Isar, weil ich einfach gerne an die Isar gehe, auch zum Angeln, die bietet halt wirklich schon wahnsinnig viel. Also von der Großesserloher Brücke durch die ganze Stadt durch bin ich gerne sonntags morgens unterwegs. Das ist nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Stadt, die auch wunderschön ist.
Ich glaube, das hat mir auch hier schon mal jemand in der Sendung gesagt. Also scheint ein wirklich schöner Ort zu sein, beziehungsweise ich treibe mich da auch gerne rum. Und da gibt es auch wirklich nicht nur die Ecken, die überlagert sind mit Menschen, sondern eben auch die, die noch ganz naturbelassen sind und wo man auch durchaus ein bisschen Ruhe genießen kann. Jetzt haben wir dich schon ein bisschen näher kennengelernt und eben was dich antreibt, dein Engagement. Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen, die bekommen hier alle serviert. Nachhaltigkeit, habe ich eingangs schon gesagt, ist erstmal ein schwieriger Begriff. Viele tun sich schwer damit und wir wollen eben Nachhaltigkeit ein bisschen runterbrechen und auch verschiedene Perspektiven dazu hören. Was bedeutet Nachhaltigkeit denn für dich persönlich und ist Nachhaltigkeit für dich positiv besetzt?
Es ist ja so ein bisschen zum Begriff geworden, wird ein bisschen inflationär verwendet, also auch im Marketing und so weiter. Deswegen ist es durchaus gar nicht so leicht zu beantworten. Aber ich würde es so sagen, dass das eine Nachhaltigkeit bedeutet, für mich so zu leben, dass es theoretisch für alle funktionieren könnte oder auch funktionieren würde, wenn alle so leben würden. Das klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber ich finde, das gibt schon eine Hilfestellung so im Alltag, wenn man vor Entscheidungen steht oder wenn man sein eigenes Handeln reflektiert oder bewerten möchte.
Also einfach mal auf sich selber gucken. Da gibt es ja auch verschiedene Sachen im Internet, wie zum Beispiel den Fußabdruckrechner. Aber ich glaube, da geht auch viel einfach über Menschenverstand, eben vor einer Entscheidung sich anschauen, wenn jetzt alle zum Beispiel für ein Wochenende in Urlaub fliegen würden. Was würde das mit der Klimabilanz machen, so in die Richtung, oder?
Ja, klar. Also das sind die, da kommt man wahrscheinlich dann sofort drauf, dass das nicht funktionieren kann. Aber jetzt zum Beispiel auch irgendwie ein Auto in der Innenstadt zu haben, das kann einfach nicht, da finde ich, also vielleicht kommen wir da noch drauf, also das ist mir ist das erst vor kurzem eigentlich bewusst geworden, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann, weil nur 10% ein Auto haben, dann ist die Innenstadt voll und wenn die Autos da stehen. Und also solche Sachen, eben dieses Spiegeln an dem, was wäre, wenn das alle machen würden, finde ich eigentlich einen, wie gesagt, vielleicht naiven, aber einfachen Zugang zur Nachhaltigkeit.
Ja, ich glaube, gerade das mit den Autos können sich viele Münchnerinnen und Münchner ganz bildlich vorstellen. Gerne gehen wir da später noch drauf ein, wenn wir den Blick nach München richten. Mobilität ist auf jeden Fall ein Thema, was hier auch immer wieder diskutiert wird. Und ich merke, dass das eben die Menschen in München umtreibt, wie wir uns fortbewegen in der Stadt und dass die Lösung, wie sie gerade ist, noch nicht gut für alle ist. So, jetzt haben wir dich schon ein bisschen kennengelernt und gönnen uns eine erste musikalische Pause, und zwar Wäsche von Kurfilkschroer.
Lora München auf der 92.4.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Da sind wir wieder bei der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen, heute mit Florian vom Kartoffelkombinat e.V. Wir haben jetzt das Lied von Kurfilkschroer ein bisschen abgekürzt. Ich glaube, es war noch nicht alles über die Wäsche gesagt, aber wir haben ja noch viele Themen zu besprechen. Denn das Thema Nachhaltigkeit, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist sehr groß. Wenn ihr da in der Suchmaschine mal Nachhaltigkeit eingibt und einfach eine Definition sucht, dann taucht vielleicht so ein Häuschen auf, das auf drei Säulen steht. Und zwar der Ökonomie, das bedeutet eben die Wirtschaft, die nachhaltige Wirtschaft, die schont die Ressourcen und die achtet die Rechte der Menschen und der Umwelt. Eine zweite Säule ist natürlich die Ökologie, das bedeutet ein guter Umgang mit der Umwelt, der Mitwelt, mit dem Klima. Und eine dritte Säule ist aber eben auch die soziale Säule. Die steht für die Gerechtigkeit, zum Beispiel zwischen den Generationen, zwischen Alt und Jung, aber auch global betrachtet zwischen Nord und Süd. Soweit zur Theorie. Jetzt richten wir wieder den Blick auf das Kartoffelkombinat, auf den Verein. Inwieweit spielen denn da soziale Themen eine Rolle? Setzt ihr euch in irgendeiner Form auch für ein gutes und gerechtes Miteinander ein?
Also wir sind ja als gemeinnütziger Verein vor allem an unsere Satzungszwecke gebunden, und die sind Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz und Bildung. Und dabei ist natürlich, gut, du hast es gesagt, also die ökologische Säule, Naturschutz, Umweltschutz und auch Klimaschutz, wobei der Klimaschutz natürlich in die soziale Frage, in die soziale Säule auch hineinstrahlt, also der Klimagerechtigkeit in den globalen Süden hinein und so weiter. Also jedes Gramm CO2, das hier eingespart wird, trägt auch zur Klimagerechtigkeit bei. Aber unser stärkstes Engagement im sozialen Bereich, würde ich sagen, ist die Bildung. Weil da einfach auch viel zu tun ist und unser Ansatzpunkt von der Ernährung einfach groß genug ist.
Da möchte ich auch gerne nochmal nachhaken. Wie sieht dann so ein Bildungsprojekt vom Kartoffelkombinat e.V. aus? Also ist es institutionalisiert? Habt ihr regelmäßige Angebote an Schulen beispielsweise? Oder wie kann ich mir so ein Bildungsangebot vorstellen?
Also wir haben eine Vortragsreihe, das ist die Kartoffelakademie. Die findet im Großen und Ganzen mit ein paar Lücken einmal im Monat statt. Das nächste Mal im September. Also jetzt kommt erstmal wieder eine Lücke. Und da bearbeiten wir eben Themen, wir hangeln uns an der Ernährung, aber allgemein zu sozialen Themen und zu Bildungsthemen hangeln wir uns entlang. Jetzt zum Beispiel im Herbst geht es um Klimagerechtigkeit im Rahmen des Klimaherbstes. Da das Thema wird Ackerboden sein. Und die anderen Formate, die wir haben, ist ein Kartoffeldialog. Ist auch ein Austauschformat, mit dem wir einmal im Monat sich größtenteils GenossInnen und Vereinsmitglieder eben austauschen, so als Stammtisch. Und dann gehen wir auch noch ein bisschen weiter in die Breite, indem wir uns im Tierpark Hellerbrunn engagieren und dort den Bauerngarten betreiben. Und ja, das würde ich mal so stehen lassen.
Das ist ja auch schon eine ganze Menge und ich will euch zwischendrin auch einfach mal feiern für die gute Namensgebung. Also wenn ich FreundInnen erzählt habe, dass ich ein Interview führe mit dem Kartoffelkombinat, dann fanden das schon mal alle ziemlich cool, die euch nicht kennen, weil das ein toller Name ist. Und auch Kartoffelakademie und Kartoffeldialog finde ich sehr schön. Schaut da doch auch gerne mal im Internet nach, weil ich habe verstanden, dass die auch offen für alle sind, diese Vorträge und Veranstaltungen, oder?
Richtig, wobei der Kartoffeldialog sich eher an Leute richtet, die sich im Kartoffelkombinat engagieren. Aber wir haben auch noch andere Formate. Jetzt aktuell ist ein Kinderkreativworkshop am nächsten Wochenende. Also gerne auf die Webseite schauen und schauen, was sich da so tut.
Und die Website heißt?
kartoffelkombinat-ev.de. Oder auch auffindbar über die Kartoffelkombinat-Genossenschaftswebseite kartoffelkombinat.de.
Sehr gut. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass ihr da permanent auch an euch arbeitet, eben immer guckt, wie könnt ihr auch neue Zielgruppen euch erschließen und die Bubble auch verlassen. Wir wollen hier natürlich auch kritisch sein, selbstkritisch sein, weil niemand ist perfekt, auch nicht in der Nachhaltigkeitsszene. Wo sind denn bei euch so die Stellen, wo die soziale Dimension noch zu kurz kommt, wo ihr vielleicht noch nicht so inklusiv seid, wie ihr es gerne wärt?
Ja, so eine richtig gute Antwort kann ich darauf nicht geben. Also erstmal die Feststellung halt, dass es wirklich, wie vorhin gesagt, so ist. Also dass wir uns halt so ein bisschen in der Blase bewegen und Leute erreichen, die sich halt schon für Ökologie interessieren und sich Gedanken machen. Wobei wir, aus eigener Erfahrung würde ich jetzt sagen, dass zum Beispiel, dass man über Kindergärten oder Schulen gut Leute erreichen kann, weil junge Familien sich Gedanken machen, wie man sich alternativ ernähren kann. Und da stecken wir auch Energien rein. Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit einer Montessori-Schule. Aber wo wir zum Beispiel noch nicht stark sind, ist jetzt ein migrantisches Milieu. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist.
Ja.
Aber ist einfach Fakt. Also wir sind, da könnten wir durchaus breiter aufgestellt sein.
Danke, dass du da so ehrlich rangehst. Das ist ein Thema, was hier eben auch ganz oft besprochen wird in der Sendung. Und ich hoffe, dass ich irgendwann Mikado auch noch hier in die Sendung bekomme, weil die befassen sich, glaube ich, mit genau sowas. Eben wie Umweltbildung auch zum Beispiel für die migrantische Community als Empfangende, aber eben auch als Akteure zugänglich gemacht werden kann. Beziehungsweise, dass dann eben MigrantInnen in dem Diskurs auch selber eine Stimme haben und sich einbringen können.
Also vielleicht kann ich noch ergänzen. Ich meine, wir sind an sich für alles offen und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, woran es so genau liegt. Es ist einfach eine Feststellung. Und ich möchte nur noch mal betonen, bei uns ist jeder willkommen. Jeder, jede. Und für unsere Auktionen, die sind kostenfrei, fast immer, soweit es geht. In der Genossenschaft. Also da kann es natürlich nicht kostenfrei sein. Gemüse muss ja auch irgendwie angebaut werden. Faire Löhne, die unser Ziel sind, müssen auch bezahlt werden und so. Also das kostet natürlich Geld und es ist auch gar nicht so leicht, das irgendwie so hinzubekommen, dass man einerseits faire Löhne hat und andererseits bezahlbar ist für viele Menschen. Aber da sind zum Beispiel eine Bemühung, es gibt eine Soli-Kiste, also es gibt eine Möglichkeit, wo andere Menschen, die sich das gut leisten können, mehr Geld bezahlen und man kann einen geringeren Beitrag für seine Gemüse, also dadurch kann der Preis fürs Gemüse reduziert werden und das führt auch dazu, dass wir hoffentlich anschlussfähiger sind in weitere gesellschaftliche Bereiche.
Jetzt bist du auch von der Problemstellung gleich zur Lösungsfindung übergegangen. Also zum Beispiel das mit der Soli-Kiste finde ich einen sehr schönen Gedanken, sicher auch bewährt. Und du hast auch schon gesagt, dass ihr eben gezielt auf Kindergärten und Schulen zugeht und da Kinder mit einbezieht und erreicht. Ich glaube, Kindergarten ist vielleicht besonders gut, weil da noch nicht so eine Sortierung stattgefunden hat. Also eben die Kritik an der Umweltszene ist ja oft, dass es eben so für Akademikerhaushalte sind. Und da denke ich mir eben so in Kindergarten und Grundschule, da sind ja alle Kinder noch beisammen und man kann alle gleichermaßen erreichen. Deswegen denke ich, das ist auch eine gute Idee. Fallen dir noch andere Situationen oder Projekte ein, wo das besonders gut geklappt hat, dass ihr eben Menschen außerhalb der Blase erreicht habt? Du hast zum Beispiel auch erzählt von dem Bauerngarten im Tierpark. Oder gibt es noch andere Beispiele?
Ja, da waren jetzt gerade zwei Aktionstage am Freitag und am Samstag. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit, um das ein bisschen bekannter zu machen, was wir da so treiben. Da sind natürlich nicht nur Münchner da, sondern auch viele, viele Touristen. Und insofern ist der direkte Werbeeffekt in Anführungszeichen vielleicht nicht so groß, aber es ist ja durchaus auch eine Geschichte, die über die Stadtgrenzen hinaus interessant ist. Was mir noch dazu einfällt, ist ein Projekt, was wir zu Corona-Zeiten über den Verein abgewickelt haben, ist die Kartoffelfahrt. Das heißt, das ist zusammen mit der Fahrrad-Community, haben wir gespendete Kartoffeln aus unserer Gärtnerei in die Stadt gefahren mit Lastenrädern. Das kam, glaube ich, sehr gut an und ist auch wieder in der Planung. Allerdings jetzt nicht mehr über den Kartoffelkombinatverein, weil unsere Satzungszwecke das eben nicht hergehen. Das wird dann über den Heimatsternverein abgewickelt.
Ah, schön, ja. Aber genau, es wurde mit euch und von euch auch angestoßen.
Genau, der Name gab es einfach unbedingt her, dass wir das zusammen machen.
Sehr schön, ja. Kartoffelfahrt gefällt mir auch sehr gut. Und wir hoffen natürlich auch, dass Leute hier zuhören, die jetzt eben denken, ah ja, das ist ja interessant, so eine Gemüsekiste wäre spannend für mich. Ich wäre eigentlich gern Genossin oder Genosse in der Genossenschaft Kartoffelkombinat oder eben die Vereinsarbeit ist spannend für mich und ich habe vielleicht Fähigkeiten, mit denen ich mich da einbringen kann. Du hast eben schon gesagt, es muss gar nicht der grüne Daumen sein, sondern eben da ist ja viel dabei, eben auch über Bildungsarbeit oder dein Steckenpferd ist eben die IT. Also guckt doch mal auf der Website vorbei, wenn ihr euch da engagieren möchtet. In der Szene ist es ja auch wichtig, so vernetzt zu sein. Du hast schon gesagt, eben die Genossenschaft an sich ist schon sehr groß. Der Verein ist dagegen eher klein, aber es ist gut, dass ihr eben so eng beieinander und im Austausch seid. Seid ihr denn darüber hinaus auch noch irgendwie vernetzt mit anderen Vereinen oder beispielsweise auch auf Bundesebene?
Ja, durchaus. Also wir sind, aus dem Kartoffelkombinatverein ist zum Beispiel der Münchner Ernährungsrat entstanden oder zumindest Gründungsmitglieder des Ernährungsrats waren auch im Kartoffelkombinatverein aktiv. Dann sind wir in die Münchner Initiative Nachhaltigkeit vernetzt. Kooperationspartner ist, wie gesagt, der Tierpark Hellerbrunn. Und über die Region hinaus, über München hinaus, ist das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Da sind wir auch relativ aktiv. Da würde ich jetzt wieder auf dein genanntes Steckenpferd oder mein von dir genanntes Steckenpferd zurückgreifen, die IT. Das sind halt Themen, also da, die lassen sich halt ganz gut bearbeiten, überregional mit anderen. Und da geben wir halt auch eine Hilfestellung für andere Initiativen, weil IT hat den schönen Vorteil, dass sich es gut skalieren lässt oder halt auch für andere gut kopieren und skalieren lässt und für andere nützlich sein kann.
Schön, wenn Menschen sich da eben gegenseitig auch inspirieren können und so, dass die schwierige Arbeit für das große Ziel dann auch ein bisschen leichter fällt. Bevor wir in die nächste musikalische Pause gehen, habe ich noch eine bisschen größere Frage für dich, die ist vielleicht ein bisschen philosophisch. Würdest du sagen, dass Gärtnern oder die Arbeit eben auf dem Acker mit Gemüse an sich schon politisch ist?
Ja, ich musste mir erstmal überlegen, was Politik überhaupt bedeutet. Und ich habe da bei der Bundeszentrale für politische Bindungen gefunden, dass das bedeutet Handeln in Gruppen und sich Regeln geben. Und dabei frage ich mich ja zurzeit irgendwie, überall liest man, dass die Parteien sich so über Verbote, gegen Verbote wenden. Und da wundert es mich schon immer so ein bisschen, ob die überhaupt Politik machen wollen nach dieser Definition. Aber was das Gärtnern angeht, Handeln in Gruppen, das ist das definitiv. Und ich würde auch so ein bisschen sagen, nachdem ich mich innerhalb der Genossenschaft und auch im Verein, da verschwimmen so die Grenzen, mich um die Mitmachaktionen kümmere, draußen auf dem Feld, da würde ich, ja, also Handeln in der Gruppe ist es definitiv, insofern politisch, aber wichtiger ist eigentlich das, was es mit einem selber macht. Da bin ich wirklich davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht, wenn ich die Abläufe kenne, wie regional und saisonal Gemüse erzeugt wird, wenn ich dir da die Hände in die Erde stecke und was mithelfe und auch mit dem Gärtner reden kann, der dieses Gemüse anbaut, was ich dann esse, das macht einen Riesenunterschied. Also das würde ich sagen, ist vielleicht eher so die persönliche Entwicklung und nicht politisch, aber aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Aspekt.
Schöne Antwort und ich bin begeistert, wie gut du dich auf die Sendung vorbereitet hast und sogar nochmal nachgeschaut hast, was Politik eigentlich bedeutet. Das hatte ich versäumt. Also sehr gut, dass du diese Definition mitgebracht hast.
Ich weiß nicht, ob das schön ist, dass ich nachschauen musste, was Politik ist, aber
haben wir sicher alle mal irgendwann gelernt, aber das Handeln in der Gruppe, ja, das ist ja eben auch das, was die Arbeit im Verein ausmacht und mit Regeln leben, ja, sehr schön zusammengefasst. Nach diesem Höhenflug machen wir wieder eine kleine Pause und hören Clean Town von Manu Diao. Willkommen zurück zu der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen, heute mit Florian vom Kartoffelkombinat e.V. Wir haben dich gerade schon ein bisschen kennengelernt, Florian, und eben wie du zu deinem Engagement gekommen bist und was eigentlich das Kartoffelkombinat, die Genossenschaft, aber auch der Verein, für den du heute eben speziell hier bist, so treiben. Und wir haben auch schon angefangen, uns über München zu unterhalten und dass es München uns manchmal nicht einfach macht, uns hier wohlzufühlen, wenn wir eben auf Nachhaltigkeitsthemen auch fixiert sind. Da wollen wir jetzt noch ein bisschen tiefer reinbohren. Ist München für dich eine nachhaltige Stadt? Also wahrscheinlich lässt sich das ziemlich schnell oder aber auch ziemlich lang beantworten. Wie nachhaltig bewertest du München insgesamt?
Also da muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Ich meine, natürlich würden wir, und da spreche ich wahrscheinlich für alle, die sich irgendwie engagieren, wenn man damit schon zufrieden wäre, wie es ist, dann würde man sich ja nicht engagieren. Also insofern ist das wahrscheinlich das, was du mit kurzer Antwort meinst. Aber die etwas längere Antwort könnte sein, das Leben in der Stadt ist ja an sich potenziell schon sehr nachhaltig. Also man hat ja die Möglichkeit, auf ein Auto zu verzichten. Man hat in Fußreichweite alles Mögliche vor der Haustür. Und das sind ja eigentlich ist ja eine tolle Sache. Und wenn man das dann nach der Definition von Nachhaltigkeit, also die ich vorhin genannt habe, also sich irgendwie so zu leben, dass das für alle funktioniert, dann kann es natürlich auch nicht funktionieren, wenn alle nur in der Stadt leben. Also deswegen würde ich sagen, ja, München ist schon eine nachhaltige Stadt, wenn man halt das Umland mitrechnet. Und das würde ich halt, ist auch sehr schön, wie das Kartoffelkombinat das widerspiegelt, weil wir eben Gemüse oder weil die Genossenschaft Gemüse in der Gärtnerei im Umland bei Mammendorf erzeugt und in der Stadt wird es halt konsumiert.
Und das ist für dich ja auch das Angenehme, hast du schon gesagt, eben in der Stadt zu wohnen und da eben auch die Möglichkeit haben, nachhaltig zu leben. Das hast du gerade, finde ich, auch schön zusammengefasst. Und dabei eben auch immer einen Fuß in der Tür zu haben auf dem Acker vom Kartoffelkombinat. Es gibt auch viele Herausforderungen in München, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber es gibt, würde ich sagen, auch eben viele Menschen, die was bewegen wollen, die sich eben nicht zufrieden geben. Du hast gesagt, sonst würden wir uns ja nicht engagieren. Wie ist aus deiner Sicht die Nachhaltigkeitsszene in München aufgestellt? Ist die bunt, ist die divers, ist die groß?
Ja, ich würde jetzt für mich nicht den Anspruch erheben, dass ich da einen kompletten Überblick habe, aber ich bin schon immer wieder erstaunt, was es alles gibt, für was sich Menschen so engagieren, wie viele tolle Leute sich da engagieren und was für tolle Initiativen es so gibt. Jetzt ist die Frage, ja, wie ist die aufgestellt, die Nachhaltigkeitsszene?
Das ist jetzt eine kleine Panne. Okay. Das hatte ich auch noch nie. Okay, na gut. So, mal zu lachen ist doch auch schön.
Ja, ich hoffe, es geht nicht nochmal los. Das wär wirklich peinlich. Ja, also die Frage ist, wie sind die Nachhaltigkeitsinitiativen aufgestellt? Und also da muss ich sagen, es ist halt sehr deutlich, dass sie halt einfach alle wenig Geld haben. Und das Gefälle ist schon sehr, sehr groß, finde ich. Also wenn man das so spiegelt, ohne dass ich jetzt irgendwie einen schwarzen Peter an die Wand malen mag, aber was für Werbebudgets da quasi auf der anderen Seite da so unterwegs sind und mit was für Geldern und mit wie viel passieren könnte, wenn man mal irgendjemand sagt, ja, hier hast du mal 100.000 Euro und mach mal was Ordentliches draus zu irgendeiner von diesen Initiativen, sei es der Kartoffelkombinatverein oder irgendeine andere. Also das finde ich schon so ein bisschen, ja, ernüchternd.
Geld ist natürlich ein leidiges Thema, ja. Und du hast eben schon gesagt, es gibt die Genossenschaftsanteile natürlich, weil Gemüse kostet Geld und ihr wollt auch faire Löhne umsetzen. Habt ihr dazu auch noch eine städtische Förderung? Du hast eben auch schon angesprochen, dass ihr eben auch immer wieder Fördergelder an Land zieht. Oder wie sieht es aus mit der Finanzierung vom Kartoffelkombinat? Also bekommt ihr auch Spenden? Habt ihr irgendwie Förderer? Oder wie sieht das aus?
Ja, also die Genossenschaft ist ein Wirtschaftsbetrieb. Und es hat als wesentlichen Konstruktionspfeiler auch, dass es betriebswirtschaftlich stabil ist. Also das heißt, der Anbau wird von den Mitgliedern finanziert und die Ernte aufgeteilt. Davon unabhängig der Verein, der eben Fördergelder akquirieren kann als gemeinnütziger Verein. Und wir haben da schon Projekte gemacht zusammen mit dem Umweltministerium, mit dem Bundesumweltministerium, haben Förderanträge an die Stadt geschrieben, haben zum Beispiel letztes Jahr eine großzügige Spende vom Gewinnsparverein der Sparda-Bank erhalten und setzen damit ein Projekt um regionale saisonale Ernährung in der Stadtgesellschaft attraktiver zu machen.
Das ist gut zu wissen, dass ihr da eben auch eine Sicherheit habt. Wobei andere Vereine hier in der Sendung sich dann auch manchmal beklagt haben, dass sie dann mehr damit beschäftigt sind, irgendwelche Verwendungsnachweise zu erstellen und damit dann die Inhalte ein bisschen kurz kommen. Ich hoffe, dass das bei euch nicht der Fall ist und ihr immer noch genauso viel Energie auch eben da reinstecken könnt, was wirklich wichtig ist.
Das ist eben das Schöne bei so einer Spendenaktion. Man kann sich eine Spende ist ja eigentlich ein Beitrag ohne Gegenleistung. Also wir setzen die Spende ja für unsere gemeinnützigen Zwecke ein und es besteht seitens des Spenders kein Anspruch darauf, was wir damit machen oder auf eine Gegenleistung. Also insofern ist dieses Modell wunderschön, ja. Aber lebt natürlich davon auch von Vertrauen, also dass wir das Geld auch sinnvoll einsetzen. Und das ist hoffentlich bisher ganz gut geglückt. Aber wir freuen uns natürlich auch über private Spender. Und ich habe letztes Jahr hatten wir eine größere Spende, private Spende erhalten. Und da sagte die Spenderin, wollte zwar anonym bleiben, aber hat dann gesagt, ja, dass ihr unsere Arbeit eben so in diesen doch bewegten Zeiten einfach auch Mut gibt, dass wir uns da engagieren. Und das war einfach ein tolles Kompliment. Und also wenn sich jemand angesprochen fühlt, diesen Mut auch zu honorieren, dann immer gerne.
Genau, gutes Geld für gute Arbeit. Die Bankverbindung findet ihr sicher auch auf der Webseite, damit eben das Kartoffelkombinat, der Verein, auch weiterhin unabhängig arbeiten kann. Du hast eben schon gesagt, in München gibt es eben viele Möglichkeiten und auch viele Menschen, die Lust haben, was zu bewegen. Wo gibt es denn noch viel zu tun? Wo hat München noch besonders viel Nachholbedarf? Und dann aber natürlich auch die andere Seite der Medaille. In welchem Bereich ist München schon auf einem sehr guten Weg oder vielleicht sogar ja, Vorreiter, das klingt immer so prätentiös, aber gibt es da vielleicht auch einen Bereich, wo München einfach Spitze ist in Sachen Nachhaltigkeit?
Fällt mir schwer, jetzt das wirklich so zu beurteilen. Ich kann nur sagen, wie ich jetzt das persönlich wahrnehme. Also jetzt solche Sachen wie zum Beispiel, das liegt schon ein bisschen länger zurück, aber die Isar-Renaturierung, also was da so passiert ist oder wie sich die Stadt oder die Isar da als mein Nachhaltigkeitsort vorhin genannt, wie sich das verändert hat, das ist schon toll. Und oder wenn man, wie ich eigentlich als direkter Anwohner, aber in der Fraunhofer Straße plötzlich dann sieht, wie von heute auf morgen aus meiner Perspektive halt dann ein Radweg gebaut werden kann. Und das finde ich schon schön, also wenn man sieht, dass sich was bewegt. Und Deswegen, also das sind die Sachen, tolle Projekte, und da merkt man halt, dass auch in der Stadtverwaltung halt dann auch Leute sind, die da auch gerne progressive Sachen nach vorne treiben. Das finde ich klasse.
Jetzt hast du gelobt, möchtest du auch noch schimpfen?
Ich meine, das ist jetzt auch so ein bisschen so eine Binsenweisheit und nicht, da weiß wahrscheinlich auch jeder. Ich glaube, ein soziales Problem ist halt einfach ist die Wohnungssituation, also Mietsituation. Da haben wir jetzt natürlich als Kartoffelkombinat auch keine Antwort drauf, aber ist halt ein Riesenproblem, und das ist auch keine Lösung in Sicht. Und ich denke, einfach nur mehr bauen kann es ja auch nicht sein. Also deswegen ist das. Und ja, und als Informatiker fällt mir noch was ein, was so in den letzten Jahren, wo ich persönlich sehr enttäuscht war, also nicht nur ich natürlich, aber das ist die Abkehr von Open Source in der Verwaltung. Also das ist was, wo eine Riesenchance eigentlich dann irgendwie vertan wurde. Und das finde ich sehr schade. Und das hat durchaus halt auch eine soziale Komponente.
Die ist mir jetzt nicht so klar. Kannst du die kurz schildern?
Naja, also ich denke, also also Open Source an sich beinhaltet ja schon Bürgerbeteiligung. Das geht drum, also wo öffentliche Gelder hingehen, die halt dann nicht an irgendeinen amerikanischen Konzern überwiesen werden, sondern halt an freie Projekte gehen, an Open-Source-Projekte, sowas, und bietet auch die Möglichkeit, dass andere Menschen diese Software halt nutzen.
Danke für diese Aufklärung. Schade, dass wahrscheinlich da auch kein Weg wieder zurückführen wird, zumindest nicht in den nächsten 10 Jahren. Das finde ich spannend, dass du dieses Thema eingebracht hast, denn ich habe schon gesagt, Mobilität wird öfter genannt, die Mieten natürlich sind auch ein riesiges Thema, zumal wir hier eben auch über Soziales sprechen wollen, das treibt viele Menschen um. Und die Abkehr von Open Source, jetzt eben zum ersten Mal genannt, finde ich sehr interessant. Wenn du einen Wunsch in den Stadtrat einbringen könntest, du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet auch mit dem Ernährungsrat zusammen, eben das ist ein Kooperationspartner, da sind auch Leute aus dem Kartoffelkombinat drin, und diese Räte haben ja eben eine beratende Funktion für die Kommunalpolitik, so wie ich das verstehe. Hast du da irgendwie so einen großen Wunsch oder eine Forderung, die du gerne vom Münchner Stadtrat umgesetzt sehen würdest?
Also da würde ich das jetzt tatsächlich auf das von dir genannte Thema Mobilität zurückkommen, weil ich finde schon, dass das der Elefant im Raum ist, die vielen fahrenden und stehenden Autos in der Stadt. Also ich glaube, das ist schon das, was den meisten Leuten einfällt, hey, wie schön könnte die Stadt sein, wenn nicht so viele Autos da wären. Und deswegen wäre dann schon so mein Wunsch, wenn dieses, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich einen Wunsch frei hätte oder ob ich nur was einbringen dürfte, aber dann wäre es halt dann doch, dass die Verkehrsprobleme zu lösen. Und die Vorstellung, wie schön die Stadt sein könnte und was sich dann da entfalten könnte, wenn dieser Platz irgendwie anders genutzt werden würde, das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken.
Das teile ich absolut, und das sollte ja auch Motivation für ganz, ganz viele Menschen sein, eben sich von den vielen Autos, von den Blechlawinen abzuwenden. Hast du denn den Eindruck, dass München da auf einem guten Weg ist, dass was vorangeht? Du hast eben gesagt, so direkt vor der Haustür sieht man es manchmal schon. Auch ich als Fahrradfahrerin bin manchmal erfreut, wenn ich irgendwo einen neu eingeweihten Fahrradweg befahre. Sind wir da auf einem guten Weg?
Ich weiß nicht, ob auf einem guten Weg, weil es geht halt alles sehr, sehr langsam. Aber das ist halt so. Manche Sachen dauern halt einfach Sachen, aber was ich schwierig finde, ist, dass es halt ordentlich Gegenwind auch gibt für solche Initiativen. Und da denke ich mir, dass sich zu engagieren, das weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, hat jetzt nicht direkt was mit dem Kartoffelkombinat zu tun, aber sich zu engagieren und in meinem Fall jetzt, also ich war in einer Bürgerinitiative aktiv, die sich bei der Umgestaltung des Glockenbach-Dreiecks aktiv gemacht hat oder dann halt auch, also eigentlich die Stimme als Bürger kommuniziert hat, hey, da passiert was und wir finden es gut. Und da konnten wir schon eine Gegenstimme darstellen zu denen, die halt sagen, oh nee, da verschwinden ein paar Parkplätze, was im Einzelfall halt vielleicht auch schwierig ist, aber ich glaube halt dann doch nicht so die Mehrheit eigentlich darstellt. Und deswegen würde ich das, die Gelegenheit nutzen, da zu ermutigen, einfach sich zu engagieren in Bürgerinitiativen oder auch im Bezirksausschuss vorzusprechen und halt solche Themen dann irgendwie da vorzubringen. Weil das sind Leute, die eigentlich dankbar sind, wenn man sich engagiert.
Das war jetzt schon ein Appell eben an MünchnerInnen, die sich engagieren wollen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist die damit schon beantwortet oder hast du noch einen Tipp für MünchnerInnen, die sich gerne einbringen wollen und die eben ja vielleicht auch besorgt sind, weil man manchmal an der Welt einfach auch verzweifeln kann oder eben weil, wenn man sich engagiert, man auch immer mit Gegenwind rechnen muss?
Naja, sich zusammenzuschließen, denke ich schon. Also es gibt die Initiativen, also sich irgendwo zu engagieren, sei es jetzt beim Kartoffelkombinatverein, bei Green City, bei Rehab Republic oder was ist da alles möglich. Es gibt ja wirklich viele Initiativen. Da sich irgendwie anzuschließen oder eben in einer Bürgerinitiative und dann oder vielleicht auch mal selber einen Antrag zu stellen und dann diese Selbstwirksamkeit zu spüren, wenn man irgendwas in der Stadt bewegt hat, ist durchaus was Schönes.
Das ist oft manchmal sperrig oder eben Antrag stellen klingt vielleicht erstmal nicht so spannend für viele Leute, aber Selbstwirksamkeit erfahren und eben sehen, dass sich was tut vor der Haustür und was man gemeinsam im Verbund eben alles schaffen kann, das ist doch eine starke Triebfeder. Vielleicht konnten wir da jetzt auch wieder ein paar Menschen was mitgeben. Wir verabschieden uns nochmal in eine Pause und dann kommt auch schon unser letzter Fragenblock. Ganz so schlimm ist es um die Welt hoffentlich noch nicht bestellt. Wir hören trotzdem ein Lied über die Apokalypse. Apokalypse von Cigarettes After Sex. Und ein letztes Mal für heute. Willkommen zu der Talk am Feierabend im Gespräch mit Münchner Nachhaltigkeitsinitiativen. Heute mit Florian vom Kartoffelkombinat e.V. Wir sind fast schon am Ende der Sendung angekommen. Du hast dich ganz tapfer allen Fragen gestellt. Im letzten Fragenblock dürfen manchmal auch die Gäste mir eine Frage stellen, wenn die Zeit es noch erlaubt. Hast du gerade eine Frage an mich?
Ja, ich habe eine mitgebracht. Kennst du den Unterschied zwischen Spargelsalat und Spargelsalat?
Ich glaube, die Frage musst du mir erstmal erklären. Vielleicht kann ich sie beantworten.
Naja, zumindest den einen Spargelsalat, den kannst du dir vielleicht denken, oder?
Ja, da wird aus diesen weißen oder grünen Stänkchen eine kalte Speise zubereitet.
Genau. Das ist der eine. Und der andere ist eine Pflanze, die wir im Kartoffelkombinat anbauen, die Kartoffelkombinat-GenossInnen kennen, auch genannt chinesische Keule. Das klingt ein bisschen gröber, aber ja. Seit wir den anderen Namen Spargelsalat verwenden, kommt es viel besser an, das Gemüse.
Ja, und ich habe noch was gelernt um kurz vor 21 Uhr. Toll. Schön. Ja, jetzt wollen wir auch noch mal so einen kleinen Werbeblock einschieben. Da darfst du gerne auch noch mal berichten, was bei euch eben so ansteht in nächster Zeit. Was sind denn eure aktuellen Projekte? Gibt es irgendwo Unterstützungsmöglichkeiten?
Ja, ich möchte da vor allem auf die Webseite verweisen, auf kartoffelkombinat-ev.de. Da kann man sich zum Newsletter anmelden und auf dem Laufen halten. Und rausgreifen möchte ich einmal ein Projekt, was wir gerade, ich habe es vorhin schon erwähnt, mit Hilfe des Gewinnspaßvereins der Sparda Bank umsetzen. Das ist eine Web-App für regionale und saisonale Ernährung. Und außerdem bereiten wir gerade Sensen-Workshops vor. Das ist vielleicht nicht unbedingt was, was der gemeine Innenstädter, wie ich einer bin, direkt gebrauchen kann. Aber es ist trotzdem ein Wissen über eine alte Kulturtechnik, die sehr wertvoll ist.
Ja, und mal weg vom Schreibtisch. Das ist doch super.
Genau.
hast du auch noch irgendwie einen Tipp aus dem Bereich Film, Doku, Podcast oder ein Buch, was du den HörerInnen ans Herz legen möchtest?
Sowohl als auch. Ich habe das Kartoffelkombinat ist gerade im Kino, das heißt beim Dokumentarfilm, beim Filmfest vor ein paar Wochen war die Premiere und im Herbst kommt der Kartoffelkombinat-Film Das Kombinat ins Kino. Da sieht man so ein bisschen die Geschichte, wie das entstanden ist. Kartoffelkombinat gibt es ja schon seit 2012, das heißt schon über 10 Jahre. Um dann den Sprung in das, wie es jetzt aussieht, zu sehen, das ist nicht mehr Teil des Films. Also da muss man dann rauskommen in die Gärtnerei. Ja, ein Buch habe ich eins mir notiert, was mir sehr gut gefallen hat. Das zeigt so ein bisschen Der Titel ist Das Beste, was wir tun können, ist nichts von Björn Kern. Und ja, ich lasse einfach mal so stehen. Und es heißt natürlich nicht, dass man nicht wirklich nichts tun soll, sondern es zeigt so ein bisschen humoristisch, was man weglassen kann. Weil es ist ja doch sinnvoll, irgendwie die schlechten Sachen wegzulassen. Und eine dritte Empfehlung, vielleicht kommt es daher, weil sie am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich, nur 10 Jahre früher. Deswegen höre ich ihr so gern zu. Das ist Ulrike Herrmann. Deswegen meine Empfehlung, Ulrike Herrmann zuhören.
Kenne ich auch, ja. Finde ich auch gut. Jetzt darfst du noch einen Veranstaltungshinweis droppen, wenn du möchtest. Und dann sind wir auch schon am Ende.
Ja, dann wir haben einen Kinderkreativworkshop. Da würden wir uns freuen, wenn wir noch ein paar Teilnehmer kriegen. Die Teilnahme ist kostenfrei, richtet sich an Kinder von 6 bis 10 Jahre. Anmeldung über unsere Webseite kartoffelkombinat-ev.de. Der ist am Samstag, am 2.8. Ja, ist der Samstag, um 13.30 Uhr. Und schaut euch gerne an, was die Kinder da machen können. Und dann die nächste Veranstaltung wäre dann die Kartoffelakademie wieder, die ist im Herbst. Dazu meldet euch gerne für unser Newsletter an.
Schaut dazu unbedingt auf die Website kartoffelkombinat-ev.de oder auch auf die Seite der Genossenschaft kartoffelkombinat.de. Hat viel Spaß gemacht mit dir, Florian. Du warst ein sehr reflektierter Gesprächspartner, finde ich. Vielen Dank. Danke auch wie immer an Lora für die tolle Sendetechnik und Unterstützung. Wir hören uns nächste Woche schon wieder, auch um 20 Uhr am 31.8. Und ein Dank gilt auch Engagement Global, die diese Sendereihe finanziell fördern. Zum Abschluss hören wir noch Höden von Seiler und Speer, ein österreichischer Begriff für Helden. Ich hoffe, ich habe ihn nicht ganz verkehrt ausgesprochen. Und ja, der ist für alle HeldInnen da draußen, die sich mit uns gemeinsam für eine bisschen bessere Welt engagieren. Schönen Abend.